Kleine Propheten, ganz groß. Das ist das Thema unserer Predigtreihe, die heute startet. Mit einer einzigen Unterbrechung werden Timo und ich die nächsten zwei Predigten jeweils, für euch die nächsten vier Predigten, jeweils einen dieser kleinen, unscheinbaren Propheten beleuchten und laden euch einfach ein, mit uns auf Entdeckungsreise zu gehen. Als ich mich mit Simeon auf dem Herbstlager unterhalten habe, da sagte er sowas in die Richtung, ja, die Schatzkiste ist manchmal gar nicht mehr so spannend, weil wir das alles schon mal gehört haben. Ja, aber was zum Beispiel in den kleinen Propheten wie Habakuk steht, das weiß ich überhaupt nicht. Das haben wir mitunter als Anlass genommen, einfach mal zu sagen, okay, lasst uns mal was aufschlagen, worüber nicht so oft gepredigt wird, was sprachlich manchmal etwas herausfordernd ist, was vielleicht in einer ganz anderen Zeit geschehen ist, wo wir uns manchmal schwer tun, das auf uns zu übertragen, wo es natürlich leichter ist, in die Evangelien zu gucken oder in das Neue Testament, wo wir mehr Parallelen mit unserem Leben entdecken, aber wo wir der Meinung sind, dass auch diese kleinen, unscheinbaren Propheten ganz groß sein können und uns ganz viel zu sagen haben, wenn wir bereit sind, einfach mal einen Blick reinzuwerfen und zu gucken, ja, was sagt uns das denn heute für unser Leben und für unsere Zeit? Und wir starten heute einfach mal mit Habakuk. Als meine Schwestern und ich noch klein waren, da haben wir leidenschaftlich gern die Sesamstraße geguckt. Bei den ersten Tönen des Liedes fingen wir meistens an, fleißig mitzusingen. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Und ihr könnt sicher weiter singen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Ich hatte den ganzen Morgen einen Ohrwurm davon, weil ich das gestern nochmal durchgelesen habe und diese Melodie sich einfach festsetzt. Für Kinder ist das großartig. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Manchmal muss man fragen, um diese tollen Sachen zu verstehen. Die Melodie ist uns eingängig und für Kinder oder nicht nur für Kinder ein großartiger Text, sondern auch für Erwachsene. Fragen stellen und Dinge verstehen wollen. Darum geht es beim Lernen, beim Wissen, beim Ausprobieren und beim Herausfinden. Tolle Dinge gibt es überall zu sehen. Und wenn man sich traut zu fragen, dann kann man und wird man vermutlich vieles verstehen. Und ich denke, genau das Prinzip gilt auch für die weniger tollen Dinge. Auch bei dem, was uns nicht so gut gefällt oder was nicht so gut läuft, wo wir andere vielleicht nicht verstehen, auch dort müssen wir den Mut haben, verstehen zu wollen und uns überlegen, ob wir bereit sind, die Antwort zu akzeptieren und für uns richtig einzuordnen. Habakuk ist ein kleiner Prophet im Alten Testament, der sich getraut hat, zu fragen in einer Situation, wo er etwas nicht verstanden hat. Letztlich weiß man nicht genau, wer er eigentlich war oder was er getan hat. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch weiß auch nicht, was er gesagt hat oder was in diesem kleinen Buch steht. Aber er war ein Mann, der sich getraut hat, Gott gegenüberzutreten und seine Fragen zu stellen, zu formulieren, was ihn beschäftigt und was er wissen möchte. 600 vor Christus war eine schwierige Zeit. Das Nordreich Israel war bereits untergegangen und das Südreich Juda versank im Chaos. Die Babylonier gewannen an Macht und Einfluss. Wo man hinblickte, sah man Zerstörung, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Gewalt kam meistens vor dem Recht. Und zu seinem Recht zu gelangen, war eigentlich kaum möglich, weil es kein Gesetz mehr gab, was jeder für sich anerkannt hat oder was von allen anerkannt wurde. Eine Situation, die uns auch heute durchaus bekannt ist. Auch wir leben in einer Zeit, wo unser friedliches und buntes Leben ganz privat an so mancher Stelle überschattet wird von Zerstörung, von Ungerechtigkeit, von Unterdrückung. Erst am Donnerstag zum Beispiel, als Sturm Friederike gewütet hat, unser friedliches Leben ist weitergegangen. Wir haben unsere Wege erledigt, waren unterwegs und sind hoffentlich heil wieder nach Hause gekommen. Andere waren vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort. und hatten es nicht so gut. Ungerechtigkeit, Zerstörung, Gewalt, Wut, Streit, Zorn. Wir kennen diese Dinge. Und wir leiden ebenso darunter, wie die Menschen in Juda es einst taten. Und sicher stellen wir uns ab und zu die Frage, warum? Aber ich denke, an so mancher Stelle haben wir auch aufgehört, nach dem Wieso, Weshalb und Warum zu fragen, weil wir keine Antwort finden, weil uns keine eine Antwort geben kann oder weil die Antworten, die wir bekommen, nur schwer zu verstehen sind. Heute Morgen ging es in der For You um soziale Gerechtigkeit. Und auf einmal wurde die Frage laut, ja, warum gibt es das überhaupt? Wer hat es erschaffen? Wer hat Satan erschaffen? Es sind manchmal oberflächliche Dinge, über die wir nachdenken wollen und wir kommen gar nicht drum herum, uns die existenziellen Fragen zu stellen, weil sie zwangsläufig irgendwo immer mit reinspielen und wichtig sind. Und die Frage ist, fragen wir noch nach dem Wieso, Weshalb, Warum oder haben wir schon aufgehört, die Welt verstehen zu wollen? Habakuk war ein Prophet, der sehr unter der Situation seines Volkes litt. Und er wandte sich an Gott und spricht in Kapitel 1, in den Versen 1 bis 4. Wer es noch nicht aufgeschlagen hat, der darf das jetzt gern mittun. Und ich habe für heute ganz bewusst die Übersetzung Neues Leben gewählt, einfach weil es uns sprachlich ein bisschen entgegenkommt, den Propheten nicht in eine ferne Zeit einzuordnen, sondern in unserem Leben einen Platz dafür einzuräumen. Habakuk 1, die Verse 1 bis 4. Dort klagt Habakuk und sagt, wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, das schreibe ich dir zu. Warum greifst du nicht ein? Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien? Wie oft beten wir diese Zeile noch heute? Wie lange noch, Herr? Wann ist es zu Ende? Warum lässt du das Ungerechte und das Böse zu? Warum müssen wir uns mit den Naturkatastrophen und den Kriegen auseinandersetzen? Das Böse wird immer mächtiger und das Gute hat kaum eine Chance, gegen anzukommen. Es gibt so viele ungerechte Urteile, die uns verzweifeln lassen. Aber Habakuk hat den Mut zu klagen und er hat den Glauben zu fragen. Er glaubt noch an den mächtigen Gott, der sein Volk einst aus Ägypten befreite, der für Gerechtigkeit sorgen kann und der selbst der Inbegriff von Gerechtigkeit ist, auch wenn es so oft nicht den Anschein hat. Und in dieser Situation stehen sich Glaube und Gerechtigkeit eigentlich gegenüber, positionieren sich, wechseln sich ab mit Frage und Antwort. Und genau das ist der spannende Punkt bei diesem kleinen Propheten, auch der Punkt, der mich in der Vorbereitung am meisten fasziniert hat. Er kommt mit seinen Klagen zu Gott und er ist bereit, auf eine Antwort zu warten. Eugenie hat in ihrer Einleitung gesagt, wenn wir bereit sind zu fragen, dann wird Gott uns immer antworten. Aber wir erleben auch oft das andere, das Gegenteil, dass wir die Antwort sehnlichst erwarten und manchmal mit Schweigen konfrontiert sind. Dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Oft geht es uns nämlich im Glauben wie diesem Mann, der in der Kirche sitzt, von seinem Gebet erstaunt aufblickt und sagt, mein Gott, wir sind doch zu zweit, warum rede immer nur ich? Und Gott sagt, vielleicht, weil von uns beiden nur einer zuhört. Wir tun uns schwer, einfach nur zuzuhören und Gott zu Wort kommen zu lassen, mit seiner Antwort wirklich zu rechnen. Aber nach seiner zweiten Klage, und damit mache ich einen kleinen Sprung, fordert Habakuk ihn genau dazu auf. In Kapitel 2, Vers 1. Kapitel 2, Vers 1 spricht Habakuk, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Und ich bin der Meinung, nur mit dieser Einstellung und mit dieser Positionierung kann ein Dialog entstehen. Wir verzetteln uns in unserem Leben so oft in Monologe, in dem, was wir selber zu sagen haben, in dem, was wir selber fühlen und empfinden und glauben. Und wenn wir uns mit jemandem unterhalten und ins Reden kommen, dann vergessen wir so oft, den anderen nach seiner Meinung zu fragen. Wenn uns jemand sein Leid klagt, dann antworten wir nur zu gern mit unserem Leid, anstatt vielleicht nachzufragen oder mit einer Frage zu antworten. Wir sind großartig im autobiografischen Zuhören, wie man das nennt. Der eine erzählt was von sich und der andere antwortet mit einer Geschichte aus seiner Kindheit. Autobiografisches Zuhören, immer mit einer Geschichte von sich selbst antworten, anstatt einfach mal bei dem anderen zu bleiben und zuzuhören. Wenn wir fremden Menschen gegenüberstehen, dann wundern wir uns manchmal, warum kein Gespräch entsteht, warum sich kein Dialog ergibt. Aber ohne Fragen, die unser Interesse signalisieren, kann kein Gespräch entstehen und kann auch keine Beziehung entstehen. Ich würde behaupten, Fragen stellen ist eine der grundlegendsten Dinge, die wir in unserem Leben beherrschen müssen. Einfach, weil es das Fundament jeder Beziehung ist. Wenn wir nicht deutlich machen, hey, ich interessiere mich für dich, ich stelle dir eine Frage, ich bin bereit, dir zuzuhören, wie soll Beziehung dann existieren? Mit Menschen in einen Dialog treten und uns nicht mit den eigenen Monologen zufrieden geben, das bedeutet für mich Leben. Und das ist manchmal auch der Grund, warum ich mich schwer tue, hier vorne zu stehen und zu reden. Ja, es gehört zu meinem Job, es ist einer meiner zentralsten Aufgaben. Ich verwende viel Zeit dafür, mich vorzubereiten und etwas zu sagen zu haben. Als Studentin konnte ich mich manchmal noch ein bisschen davor drücken. Es gab andere Anforderungen, andere Aufgaben. Ich musste nicht jeden Sabbat irgendwo stehen und predigen. Aber nun ist dieser Monolog meistens das Zentrum meiner Arbeit. Ich unterhalte mich aber viel lieber mit Menschen. Ich höre viel lieber zu und ich versuche viel lieber zu verstehen. Und wenn ich hier vorne stehe, dann kann ich etwas sagen, aber die wenigsten eurer Reaktionen bekomme ich wirklich mit. Ihr könnt nach Hause gehen und euch beim Mittagstisch über das unterhalten, was ich gesagt habe. Ihr könnt es in der Luft zerreißen, ihr könnt widersprechen, ihr könnt euch aufregen, ihr könnt zustimmen, ihr könnt nachlesen, ihr könnt machen, was ihr wollt und niemand wird was dazu sagen. Aber ich habe bei euch beim Mittagessen keine Chance mehr, mich dazu zu positionieren. Ich kann nicht sagen, hey, das meine ich eigentlich anders. Oder hey, lass uns noch mal gemeinsam lesen. Ich kann nicht sagen, es tut mir leid, dass du das falsch verstanden hast. Die Möglichkeit habe ich nicht, wenn ich mich in Monologe verstricke. Und trotzdem kommt ihr alle sabbats her und hört euch diese Monologe an. Weil sie in eurem Leben vielleicht wieder zu einem Dialog werden können. Und das ist das, warum wir hier stehen. Wir wollen keine Monologe halten, über die ihr euch danach aufregen könnt oder über die ihr streiten könnt, sondern wir wollen Dialoge hervorrufen. Und genau das habe ich auch letzte Woche erlebt. Denn egal, wie betroffen wir vielleicht nach der Gemeindestunde nach Hause gegangen sind, aber wir sind in einen Dialog miteinander getreten. Und dass so viel dazu gesagt worden ist, liegt daran, dass die Meinungen schon längst existiert haben bei uns. Niemand hat seine Meinung erst letzte Woche gebildet. Die Tatsache, dass wir trotzdem so überrascht waren von dem, was passiert ist, ist, weil wir viel zu selten in den Dialog miteinander treten. Denn nur dort, wo wir uns austauschen, wo wir auf den anderen zugehen und wo wir Fragen stellen, dort können Beziehungen entstehen, die diese Gemeinde tragen. Wir haben letzte Woche miteinander geredet und nicht übereinander. Das war ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt in Richtung Offenheit und Ehrlichkeit. Wir haben eine Frage gestellt und aus den unterschiedlichsten Richtungen eine Antwort bekommen. Und jetzt sind wir in der gleichen Situation, in der Habakuk sich auch befindet. Was machen wir mit dieser Antwort? Wie gehen wir mit den unterschiedlichen Meinungen um? Und vor allem, wie gehen wir damit um, wenn wir etwas nicht verstehen? Wenn wir Antworten bekommen, die wir nicht verstehen? Wenn Menschen, die uns eigentlich nah sind, die heute vielleicht neben uns sitzen, anderer Meinung sind als wir? Ziehen wir uns wieder in unsere Monologe zurück oder sind wir bereit, einen Dialog einzugehen? Aktiv aufeinander zuzugehen, Fragen zu stellen und verstehen zu wollen. Das hebräische Wort für Klage in Kapitel 2, Vers 1 kann auch Einwand oder Vorhaltung bedeuten. Habakuk hat hier einen Einwand, eine Frage, ein Unverständnis. Er hält Gott etwas vor. So wie wir auch bei unseren Geschwistern manchmal gern ein Vetorecht zu ihrer Meinung hätten, so versucht auch Habakuk hier eine Frage zu stellen und sagt, hey, ich verstehe hier etwas nicht. Und er sucht den Dialog. Hier geht es um unterschiedliche Meinungen. Der menschliche Glaube gerät an seine Grenzen und versteht die göttliche Gerechtigkeit nicht mal in Ansätzen. Denn um Gottes Gerechtigkeit geht es an der Stelle. Gottes Gerechtigkeit, die für uns Menschen oft so unbegreiflich ist und so schwer zu verstehen. Nach Habakuks erster Klage antwortet Gott direkt im Anschluss. Und ich lese diese Antwort in Auszügen. Kapitel 1 von den Versen 5 bis 11 antwortet Gott. In Vers 6 sagt er, ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstacheln. In Vers 9 folgt, sie stürmen herbei, bereit Gewalt anzuwenden. Sie rücken unerbittlich vor und raffen Gefangene zusammen, wie man Sand zusammenschaufelt. Und in 11 sagt Gott, doch sie machen sich schuldig, weil sie ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Und Habakuk entgegnet darauf in den Versen 12 und 13. Herr, bist du nicht von Alters her mein heiliger Gott? Nein, wir werden nicht sterben. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Da stehen wir. Was machen wir mit diesen Worten, die über 2600 Jahre alt sind? Gott schickt ein fremdes, starkes, angsteinflößendes Volk als Strafgericht über Juda. Israel hat es schon erlebt, als die Assyrer das Land eingenommen haben. Und Juda lebt in der Gewissheit, dass dieser Schrecken auch über sie kommen wird. So wie es 20 Jahre später auch geschieht. Wer soll das verstehen? Ich habe heute Morgen gemerkt, unsere Teenies verstehen es oft nicht. Uns fällt es schwer zu verstehen. Jedem Erwachsenen, der schon 50 Jahre glaubt, fällt es immer noch schwer zu verstehen. Und Habakuk versteht es auch nicht. Er ist da voll bei uns, voll auf unserer Seite. Meist liegt es daran, dass Gottes Entscheidungen nicht mit unserem Gottesbild übereinstimmen. Unser Glaube versteht meistens die Form seiner Gerechtigkeit nicht. Vor allem dann, wenn wir noch nicht glauben und uns fragen, ist da etwas, lohnt es sich vielleicht doch, sich damit zu beschäftigen? Dann sind das meistens Themen, wo jeder sagt, ich verstehe es nicht. Unser Glaube versteht Gottes Art zu handeln nicht, auf die gleiche Art und Weise, wie wir einander so oft nicht verstehen. Wie kann ein gerechter und heiliger Gott das Böse als Strafgericht über sein geliebtes Volk schicken? Wie kann er dabei zusehen, wie sein Volk untergeht? Und wie kann er schweigen zu diesem Thema? Die Frage ist, lohnt es sich überhaupt zu glauben, wenn doch alles auf der Welt so ungerecht ist? Gibt es in diesem Dialog zwischen Habakuks Glauben und Gottes Gerechtigkeit einen friedlichen Ausgang? Kann beides nebeneinander bestehen, menschlicher Glauben und Gottes Gerechtigkeit? Und Gott reagiert auf Habakuks Forderung. Er antwortet ihm Er sagt, ich habe deine Klage gehört, jetzt hör auch du mir zu. Und zwar in Kapitel 2, in den Versen 2 bis 4. Habakuk 2, 2 bis 4. Und dort sagt Gott, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen sehen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Das ist der Vers, den Eugenia heute Morgen schon vorgelesen hat. Luther schreibt, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Genau dieser Vers wird später zum Mittelpunkt der paulinischen Rechtfertigungslehre. Paulus hat diesen Text in Römer 1 und in Galater 3 wiederholt, hat gesagt, das ist das, worum es geht im Glauben. Aber diese Vision braucht noch Zeit, um in Erfüllung zu gehen. Gott ist gerecht. Aber seine Gerechtigkeit ist für uns nur verschwommen wahrnehmbar. Wir verstehen nicht immer alles, was vor sich geht. Wir wünschen uns oft mehr Einheit und mehr Gutes auf dieser Welt. Und Gott sagt an dieser Stelle, hab Geduld. Meine Gerechtigkeit hat schon gesiegt, aber ihr könnt noch nicht alles von diesem Sieg erkennen. Also vertraut mir. Mit diesem Vertrauen und mit diesem puren Glauben tun wir uns oft schwer. Wir sehnen uns danach, alles zu verstehen und alles erklären zu können, zu fragen und zu beleuchten und zu wissen. Aber es gibt Dinge, wo Gott sagt, das könnt ihr nicht verstehen. Wir sehen das Neue Testament und wir lesen, Gott hat gesiegt und Gott ist Sieger. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir alles von diesem Sieg verstehen und für uns erklären können. In Vers 3 wird das hebräische Wort Moed für eine bestimmte Zeit verwendet. Und dieses Wort kann auch für Zusammenkunft stehen oder Begegnung heißen. Es handelt sich hier um eine ganz bestimmte, festgelegte Zeit der Begegnung. Und erst zu dieser festgesetzten Zeit wird Gottes Gerechtigkeit für alle sichtbar. Am Ende der Zeit wird sich zeigen, ob das Herz aufrichtig war oder nicht, ob unser Herz aufrichtig war oder nicht, ob wir Verständnis und vertrauensvoll geglaubt haben. Und am Ende der Zeit wird der Gerechte durch seinen Glauben leben. Und anders als im Griechischen bedeutet das hebräische Wort für Glauben nicht in erster Linie Vertrauen, sondern Treue, Festigkeit, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit. Gott sagt also, am Ende der Zeit, wenn ihr treu gewesen seid, wenn ihr daran festgehalten habt an meinen Worten, wenn ihr daran glaubt, dass ich Sieger sein kann, dass ich mächtig bin, dass ich wirklich gerecht sein kann, dann werdet ihr am Ende auch sehen, was das bedeutet. Von diesem Verb Glauben, Aman, stammt auch unser Amen ab. Einfach im Sinne von, so ist es, das steht fest. Amen. Und wenn wir fest im Glauben stehen, dann brauchen wir uns vor keinen Antworten zu fürchten. Dann können wir Amen sagen zu dem, was Gott uns hier verheißt. Dann können wir fragen und mit unseren Zweifeln zu ihm kommen. Dann können wir jederzeit mutig das Gespräch suchen, weil wir wissen, am Ende der Zeit wird Gott über unseren Glauben richten. Das müssen nicht wir tun. Wir sind nicht Richter übereinander. Wir sind nicht die Gerechtigkeit. Wir haben selber so viele Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Wie wollen wir uns anmaßen, über das zu urteilen, was andere glauben? Glauben heißt nicht wissen. Glauben heißt vertrauen und nicht zweifeln an dem, was wir nicht sehen. Wir sind nicht Richter übereinander, sondern am Ende wird Gott richten über unseren Glauben. Und wir sind Glaubende, die durch diesen Glauben am Ende der Zeit gerecht gesprochen werden, von dem, der die Gerechtigkeit ist. Gott wird vernichten, die sich über andere erheben. Und jeder wird sein gerechtes Urteil bekommen. Und ich glaube, mit diesem Wissen können wir hoffentlich in Habakuks Worte einstimmen, mit denen er sein Loblied in Kapitel 3 beginnt. Dort sagt er: Ich habe deine Botschaft gehört. Ich bin erschrocken. Ja, Herr, lass das, was du tun wirst, bald geschehen, damit wir es noch erleben. Und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Wir dürfen erschrocken sein. Ja, Habakuk war es auch. Wir dürfen unser Unverständnis ausdrücken. Wir dürfen über die Ungerechtigkeit, über die Zerstörung und über die Gewalt klagen und dürfen Gott gegenübertreten. Wir dürfen in unseren Sorgen, Ängsten und Zweifeln uns an Gott festklammern und unsere Fragen stellen. Habakuk soll übersetzt Umklammerer heißen, weil er sich in seinen Nöten und in den schweren Zeiten an den Herrn geklammert hat. Und unser persönlicher Glaube und das Vertrauen zu Gott ist die Antwort auf viele Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und bis Gottes Gerechtigkeit für alle sichtbar wird, können wir mit Habakuk einstimmen und singen, so wie er es am Ende des Buches in Kapitel 3, Vers 18 tut. Ich will mich über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Amen.